Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich moderiere wie immer den Podcast und heute reden wir über die Trail-Situation in Deutschland. Abstraktes Thema, aber wir haben einen Experten dazu eingeladen, und zwar Thomas Schlecking. Er ist ein erfahrener Rennorganisator und hat schon einige Trailcenter erschaffen und bei der Legalisierung und dem Aufbau geholfen. Und hallo Thomas.
Ja, hallo.
Genau, und der andere Gesprächspartner ist Chris Pauls, unser Testchef, und er ist auch engagiert, nicht nur regional, auch überregional, mit dem Thema Trails und Vermittlung mit verschiedenen Instanzen etc. Hi Chris.
Hallo. Genau. Engagiert, sagen wir, ist vielleicht vorneweg vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich beschäftige mich natürlich hobbymäßig damit. Sitze auch in dem einen oder anderen Gremium, wo es um die Novellierung der 2-Meter-Regelung in Baden-Württemberg geht, und teste natürlich viel auf Trails, die zum Teil auch nicht legal sind, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Man kann ja auch hobbymäßig engagiert sein, ne?
Also, das stimmt.
Hobbyfahrer fahren auch engagiert Mountainbike zum Beispiel.
Genau, engagiert hört sich aber immer so an, als würde man alles da reinsetzen, dass es jetzt vorwärts geht, und da muss ich ein bisschen bremsen.
Okay, also niedrigschwellig engagiert.
Genau. Aber genau.
Aber ich habe gerade schon irgendwie so ein Stichwort Legalisierung gebracht. Das ist ja irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Gegenteil davon ist ja, wenn etwas illegal ist. Und da wäre jetzt meine erste Frage an dich, Thomas, direkt. Kann man das so sagen, Legalisierung von Trails, oder wie würdest du das sehen?
Ja, Legalisierung ist für mich nur ein Stichwort oder ein Aspekt im Zusammenhang, wenn wir über Trails reden. Trailstrukturen sind ja zum einen teilweise vorhanden. Also das sind oftmals ja dort illegale Trails, wo es aufgrund einer Gesetzeslage, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg, nicht zulässig ist. Wir in Nordrhein-Westfalen haben da eine etwas weichere Regelung. Der ein oder andere wird das kennen. Da redet man von festen Wegen. Aber was dann feste Wege und in welcher Breite dann tatsächlich nutzbare Trails am Ende auch sind, das ist relativ dehnbar, und das legen auch viele dann immer gerne ein bisschen in ihre Richtung aus. Also sowohl die Mountainbiker natürlich, die dann einen kleinen Pfad, wo 10 lang gefahren sind, sagen, das ist ja dann ein Weg. Oder der Förster, der natürlich sagt, naja, für mich ist ein Weg nur dann, wenn ich da mit einer Maschine fahren kann. Das ist vielleicht das andere Extrem dann in dem Fall.
Hm. Wie würdest du denn, wir haben ja gesagt, die Trail-Situation in Deutschland, wie würdest du das denn so grob mal, wenn du jetzt dich in ein Flugzeug setzt und ganz oben hinfliegst und von oben auf Deutschland guckst, wie ist denn da so die Landkarte mit Trails bestellt?
Mit Trails an sich, wenn wir mal uns etwas lösen von der Einstufung, ob legal, illegal oder auch ja einfach nur eine Struktur, eine Wegestruktur, eine Trailstruktur, dann ist die ja relativ gut, würde ich erst mal sagen. Also man findet ja genügend Gelegenheiten, auf Trails zu fahren, am Rand der Ballungsräume, vielfach mehr, weil dort die entsprechenden Leute unterwegs sind, die diese Strukturen nutzen, die schon da waren, oder auch zum Teil entsteht sie ja. Und natürlich ist in den letzten, ja, 5, 6, 7, 8 Jahren auch einiges an legalen Trailstrukturen hinzugekommen. Aber es ist kein Geheimnis, es könnte natürlich auch besser sein. Wenn wir da nach Großbritannien gucken, also England oder eben auch Schottland oder Wales, dann sind die uns, sag ich mal salopp, 10 bis 15 Jahre voraus.
Inwiefern? Also was machen die denn anders?
Also sie haben vielleicht auch teilweise nicht so die Strukturen wie zum Beispiel in einem Pfälzerwald, wo ich sehr viele natürliche Strukturen schon über Jahrzehnte habe. Das ist aber auch in Deutschland, glaube ich, ein Stück weit ein Sonderfall. In manchen Mittelgebirgen habe ich sehr viele Single Trails, wie eben Pfälzerwald, in anderen wie im Erzgebirge oder auch im Sauerland habe ich gar nicht so viele natürliche Trails. England, Wales, Schottland sind für mich so ein Stück weit Benchmark, weil sie es sehr früh erkannt haben, auch von Seiten des Forstes beispielsweise, legale Strukturen zu schaffen, Angebote zu schaffen, statt einfach nur Verbote auszusprechen. Weil was wir in Deutschland erleben, ist ja oft, dass irgendwo was entsteht Und das Einzige, was einer Stadt oder Kommune dann einfällt, ist, wenn es irgendwie nicht passt, sei es, dass es manchmal berechtigterweise Naturschutzgründe gibt oder andere Gründe, dass aber dann einfach gesagt wird, nee, das machen wir jetzt platt, hier wird gefällt und einfach die Bäume liegen gelassen, hier wird's weggeschoben, dann wird einfach nur verboten, statt sich Gedanken zu machen, wie man denn diesem Bedarf, der ja da ist, entsprechen kann. Hm.
Da habe ich eine Frage. Du hast den Pfälzer Wald angesprochen und das ist natürlich ein gutes Beispiel. Da sind gewachsene Strukturen, wie du gesagt hast, also Wanderwege. Aber von uns aus nicht so weit weg, 1,5 Stunden. Da kann man mal hinfahren und guckt sich dann irgendwie über Trailforks, so eine App, wo man Trails findet, oder auch Strava Heatmap, kann man sich dann anschauen, was da so los ist im Wald. Und da habe ich dann auch schon entdeckt, dass da sehr, sehr viel gebaut worden ist. Jetzt sind wir da auch schon mit Locals ins Gespräch gekommen und es wird natürlich schon hitzig diskutiert. Es wurde ein Verein gegründet und am Ende wird man mit dem Forst sich nicht so richtig einig und der Forst ist jetzt dabei, wirklich auch Geldstrafen zu verteilen und macht es den Mountainbikern da enorm schwer. Natürlich, zum Teil sind die Trails auch in Naturschutzgebieten oder so sogenannten Kernzonen gebaut. Ich meine, was würdest du jetzt, du hast ja schon manche auch so Trail Center quasi aus dem Boden gestampft. Rabenberg ist, glaube ich, eins der. Was würdest du solchen Leuten jetzt empfehlen? Einfach mal so einen Tipp an die Hand geben. Wie geht man da vor, wenn man das jetzt legal machen will? Oder sagt man, komm, wir werfen alle Trails, die wir jetzt hier illegal gebaut haben, über den Haufen, geben die auf und möchten neue Trails haben? Oder was wäre da so dein Tipp?
Muss ich kurz gegenfragen, also dort ist gebaut oder ist etwas optimiert worden auf vorhandenen Wegestrukturen? Nee, oder?
Auf wirklich ganz illegal Querfeld ein.
Ja. Ja gut, man kann die Situation im Pfälzerwald, eine Ausgangssituation ist dort eine andere als beispielsweise im Erzgebirge, wo es tatsächlich keine Trails gab. Mhm. Dort hat man seinerzeit das einfach mit Übereinstimmung mit dem Forst dort in einem langen, mehrjährigen Verhandlungsprozess hinbekommen, Ausnahme vom Waldgesetz und so weiter, Wege extra anzulegen. Im Pfälzerwald kenne ich jetzt die Einzelsituation so nicht, aber ja, da hilft am Ende, ist jetzt ein bisschen platt gesagt, wirklich nur sich zu versuchen, an einen Tisch zu setzen. Was der Forst oder auch andere Beteiligte natürlich gerne haben, ist nach dem Motto, ja, es gibt ja schon Wege, meistens sind es allerdings die breiten, uninteressanten, nutzt die doch. Und wenn es dann noch so eine vorhandene Struktur wie einen Mountainbike-Park Pfälzerwald gibt, der erstmal suggeriert, ich habe ja hier ein vorhandenes Mountainbike-Angebot, was aber in der Fläche, lehne ich mich jetzt ein Stück weit aus dem Fenster, aber nicht so sonderlich attraktiv in Summe ist. Zumindest nicht für.
Das ist ja auch ein Problem,
Genau. Dann wird gesagt, ja, ihr habt ja doch ein Produkt. Oder es wird gerne mal gesagt, ja, ihr habt doch hier den einen Abfahrtstrail. Ja, aber ich sage immer als Beispiel, man baut ja in einer Stadt für 15 oder 20 Fußballvereine auch nicht einen Sportplatz.
Ja.
Oder einen Fußballplatz. Gutes,
schönes Beispiel, ja. Ja, das Entschuldigung, Christian, wenn ich da dran, weil die nächste Frage, die sich mir halt stellt, du baust und entwickelst solche Trail Center, wie die in England, Großbritannien zum Teil gibt. Wie ist da, was ist die Motivation der Region? Ist es jetzt Jugendförderung oder Sportförderung, wie das jetzt im Bereich Fußball quasi stattfindet, oder hat es einen touristischen Hintergrund oder Motivation?
Es ist unterschiedlich. Also mit Bike Projects bauen wir nicht klassisch, also sprich, es sitzt von uns keiner auf dem Bagger, aber wir planen. Also ich bezeichne mich da so ein bisschen als Architekten vielleicht ein Stück weit. Der plant, der guckt, wo kann man das machen, wie könnte man das machen, wie aufwendig ist das. Es hat ja auch immer unterschiedliche Ausbaugrade, ist vielleicht gleich nochmal ein anderes Thema, aber die Situation, die ist immer unterschiedlich. Wir haben hier zum Beispiel hier im Ruhrgebiet, haben wir den glücklichen Fall, dass der Regionalverband Ruhr ein großer Flächeneigentümer ist und dem zum Beispiel viele Halden gehören. Über 40 Halden im Ruhrgebiet mit Höhenunterschieden vom Fuß bis zum Gipfel, in Anführungszeichen teilweise über 100 Meter. Das ist aber dann schon was, weil wenn ich da 2-3 Mal rauf und runter fahre, habe ich auf einer 7-Kilometer-Runde ja schon 150, 250 Höhenmeter auf einer Runde. Und dort ist natürlich erstmal der Aspekt, das ist für die einheimische Bevölkerung. In kleineren Teilen hat es dann auch schon einen Effekt, dass mal welche von auswärts kommen oder auf dem Weg ins Sauerland da vorbeifahren, da mal Station machen. Wenn wir über Trailparks, Trailground Brilon im Sauerland, Trail Center Rabenberg im Erzgebirge reden, da ist der Fokus zu 75-80% sicherlich auf dem Fokus der Gäste. Also sprich, dort will man touristische Wertschöpfung generieren, will man Übernachtung haben, will man Ausgaben in der Gastronomie haben und sieht man das als einen Baustein des Freizeitangebotes.
Also so wie man in Winterberg jetzt Skifahren und Willingen Skifahren quasi aus dem Winter kennt, was ich jetzt für die Leute, die weiter im Süden wohnen, jetzt nicht so ganz so logisch erklärt. Aber so will man in der Art im Sommer die Mountainbiker quasi in die Gebiete locken. Ne? So kann man sich das vorstellen.
Das funktioniert ja auch schon zum großen Teil. Und wenn wir jetzt die anderthalb Pandemiejahre oder bald zwei Pandemiejahre sehen, also zwei Saisons unter Pandemiegesichtspunkten, dann hat, glaube ich, einigen Destinationen oder einigen Liftbetrieben die Sommersaison so ein bisschen sozusagen den Umsatz gerettet. Also natürlich ein Skitag oder zwei Skitage in einem Bikepark oder in einem Liftareal wie in Winterberg oder auch in Willingen, die machen an ein oder zwei Wochenenden so viel Umsatz wie in einer ganzen Sommersaison, wenn es normal läuft. Also wenn die 4-5 volle Skitage haben, dann ist das gleiche an Lifttickets wie in einer Sommersaison. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Nur, ich kann ja die Frequenz, die ich an Skifahrern an einem Wintertag habe, was ich, 15.000 im Gebiet oder so, die kann ich ja niemals in einem Bikepark haben. Das möchte man sich ja gar nicht ausmalen, was dann daraus wäre. Das geht auch von den Kapazitäten gar nicht. Aber in einer Auslastung über die ganze Saison sorgt das natürlich schon dafür, dass sich so ein Grundrauschen über die Saison ziehen kann und es sich am Ende rechnet. Es wird vielleicht, mögt der ein oder andere Liftbesitzer das jetzt korrigieren, aber es wirft vielleicht nicht den Riesengewinn ab am Ende des Tages. Aber viele Investitionen, wie zum Beispiel auch am Geißkopf im Bischofsmais, die wurden jetzt auch getätigt, also Erneuerung der Liftkapazitäten vor dem Hintergrund, dass man ja mehr Monate im Sommer hat in der Saison als im Winter. Mhm. Weil auf drei Monate Winterauslastung muss ich erstmal kommen in dem deutschen Mittelgebirge. Aber eine Sommersaison im Biken oder eine Saison beim Biken, die geht ja inzwischen von März bis April bis November. Also früher war das undenkbar, aber inzwischen, Stichwort Klimawandel, läuft das auch alles länger, ne?
Also das heißt, quasi am Geißkopf sind die Biker für die Liftbetriebe schon so attraktiv, dass die sagen, wir bauen eigentlich wegen euch eine neue Gondel. Kann man das so sagen, oder?
Ja, die haben Sessellift gebaut.
Mhm. Ja, ganz präzise, genau. Extrem langsam.
Du und den Schlepper gab's. Der war genau der Schlepper war schneller als der Sessellift. Mhm. Aber Schlepperfahren beim Mountainbiken, das muss nicht man schön. Ja auch können, ist ja nicht so schön. Da ging's noch relativ flach, aber es gibt andere Schlepplifte. Ja. Nee, das Ideale ist natürlich der Sessellift, Rad hinten reinhängen, hochfahren in 5-6 Minuten. Ja, und alles, was ich weiß, ist, dass dieser Lift schon auch mit deutlichem Blick und Fokus auch auf den Sommer und den Bikepark erstellt wurde.
Das ist ja echt cool. Ich meine, kleine Anekdote am Rande da von meiner Seite. Ich war mal in Whistler im Sommer, großer Mountainbikepark, vielleicht schon einige gehört. Und da hatte ich dann, passiert ein Unfall, passiert natürlich auch in Bikeparks, und dann war der Sanitäter da und er hatte halt ein Walkie-Talkie und dann sagte er auf einmal, kam durchs Mikro, durchs Funkgerät eine Durchsage, dass sie jetzt den 5000. Besucher am Tag gezählt hätten, gerade im Bikepark. Und dann dachte ich auch, das ist schon eine Menge.
Allerdings ist natürlich Whistler auch echt eine ganz, also wenn wir über Benchmarks reden, das ist natürlich auch wirklich ein absolutes Benchmark. Ja.
Aber man sieht natürlich, wenn man jetzt ins Ausland guckt, Sölden, Staffordshire, Fislades, wo riesen Bikeparks entstanden sind für wahrscheinlich Millionenbeträge, dass Mountainbiken da echt in den Fokus der touristischen Regionen gerät oder verstärkt, ne, kommt.
Das ist sicher richtig. Auch die Österreicher und andere Alpendestinationen haben inzwischen in einigen Teilen das Mountainbiken entdeckt, dass es eben im Sommer auch Umsatz bringen kann. Ich würde aber wieder ein Stück zurückgehen und das Mittelgebirge betrachten wollen, weil dort habe ich ja nur selten die Situation, wie jetzt vielleicht am Geißkopf oder eben in Willingen oder Winterberg im Sauerland, dass ich auch Lifte habe. zu dem eigentlichen Trailpark, Trailcenter, gehört ja eigentlich nicht das liftgestützte Fahren. Also wenn ich in der Fläche bin, auch jetzt, wenn wir wieder über Pfälzerwald reden oder anderes oder auch dann mal über den Schwarzwald, ist ja nicht ausgeschlossen. Mhm. Ja, trotz 2-Meter-Regelung wurden ja auch im Schwarzwald schon mal Trails angelegt oder werden auch angelegt. Freiburg ist ja auch ein Beispiel, dass es gehen kann. Dann reden wir ja da nicht über Lifte meistens, sondern wir reden darüber, dass ich selber hochpedaliere, selber wieder runterfahre, dass ich irgendwelche Runden fahre. Mit E-Bike ist natürlich bergauf tendenziell natürlich leichter, aber es gibt ja auch noch genügend, die ohne Motor fahren und die das auch so fahren wollen.
Ich habe auch schon so ein paar solcher, sag ich mal, legalen Trailparks mal ausprobiert. Also ich war irgendwie im Spessart unterwegs und im Harz und an vielen anderen Stellen, wo dann so, weiß ich nicht, die Sparkassenstrecken irgendwie, die sind ja oft dann zusammengefasst unter einem Sponsor oder Motto. Da frage ich mich aber auch, du hast vorhin gesagt, das ist fahrtechnisch nicht unbedingt das Spannendste oftmals. Woran liegt das, dass dann gesagt wird, naja, wir haben doch hier diese 2 Meter breite Forststraße, da kann man noch hervorragend mountainbiken. Geht es da um Haftungsgründe oder warum sind die so, sage ich mal, gefahrlos, freihändig befahrbar, bergauf und bergab?
Ja gut, dazu muss man gucken, wann ist das entstanden? Also wenn du anspielst auf den Harz, dann meinst du da vermutlich Volksbank Arena oder irgendwie, wie das Ding heißt. Ja, diese sind natürlich entstanden, teilweise in der Projektierung und Planung vor 20 Jahren beispielsweise. Da war das Trailfahren, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, noch nicht so ausgeprägt wie heute oder wie es sich die letzten 10 Jahre vielleicht auch entwickelt hat. Na, also mit den Rädern, die das alles möglich machen, trailorientierte Fullies und so weiter. Klar sind auch dort die Federwege wieder gewachsen. Vor 10 Jahren ist man da mit 120, 130 Millimeter gefahren. Inzwischen gibt es ja noch weitere Unterkategorien. Inzwischen ist ein Enduro ja schon fast ein Downhiller. Ist alles fließend. Und da ist natürlich der Anspruch von den Leuten her an die Strecken auch entsprechend gewachsen. Aber klar, Trailfahren ist erstmal schmaler Weg, ist irgendwo ein Pfad. Und es ist nicht der 3,50 Meter breite Forstweg. Da hat man früher auch mal den Leuten Trails versprochen, weil man irgendwo, weiß ich nicht, 3% Trailanteil oder 5% Trailanteil hatte, weil irgendwo auf einer 40-Kilometer-Runde 2 Trailabschnitte waren. Dann war das plötzlich die Trailrunde. Ja, sowas kann man heute nicht mehr anbieten. Und das noch in Zeiten von Social Media, kriegt man sofort den Shitstorm, wenn man irgendwas ankündigt, was es nicht hält. Ne?
Zum Glück, würde ich sagen.
Ja, nee, in dem Fall zum Glück, ja. Genau.
Wobei diese Ecken, die haben dann auch schon kleine Strecken drin gehabt. Und ich habe dann, als ich da war, habe ich das dann mit meinen Freunden zusammen, haben wir uns sozusagen noch schöne Strecken reingelegt in diese Touren über die Locals und sowas. Das haben wir uns dann besorgt. Aber so am Anfang war man dann doch schon, also zum Teil so ein bisschen ernüchtert, weil man sich dachte, naja gut, so sieht jetzt irgendwie Mountainbike-Fahren aus, wusste ich gar nicht.
Ja, ich finde auch das, was du gesagt hast, Thomas, am Anfang, dass man so halt in ein Gebiet gelockt wird, über hier gibt's eine Infrastruktur und am Ende ist es halt irgendwie, sage ich mal jetzt übertrieben gesagt, 90% auf Schotterwegen und dann hat man mal 2, 3 leichte Trails. Ich glaube, das sollte es jetzt nicht mehr sein im Jahr 2021. Wir wollen ja eigentlich alle viele Kurven fahren und vielleicht doch den einen oder anderen Sprung mitnehmen oder Drop und ich weiß nicht, wie setzt du das dann um? Du bist, glaube ich, gerade aktuell auch an einem Projekt dran. Zimmert ihr da wirklich komplett neue Trails in den Wald oder wie kann man sich das vorstellen? Oder lasst die zimmern?
Ja, also genau, wenn dann werden die salopp, wie du sagst, gezimmert, wobei wir eben von Trailbau oder Trailanlage reden. Und eins muss ich natürlich schon vorweg schicken, also wir wollen bewusst auch dort, wie es zum Beispiel auch in Brilon im Sauerland geschehen ist mit dem Trailground Brilon, wir wollen dort bewusst auch ein Angebot schaffen, ich sag auch, nicht nur, aber auch ein niederschwelliges Angebot für Einsteiger, weil ein Trail heißt für mich nicht per se, dass ein Trail schwer sein muss und dass er unbedingt jetzt hier einen Drop haben muss und ähnliches, also die klassische Mutprobe, ja, sondern es muss fahrbar sein. Es muss flüssig sein, es muss Spaß machen, es muss auch Sicherheit vermitteln. Sprich, Neulinge dürfen jetzt nichts. Das Problem haben sie dann zum Beispiel nämlich im Alpenraum. Das habe ich auch in Sölden erlebt vor ein paar Jahren. Da gondelt man dann hoch irgendwo zu einem Trail, der per se nicht schwer ist, aber für Leute, die noch nie da oben waren, geht es rechts neben dem Trail, der mag ja 1,50, 1,80 breit sein, geht es dann quasi 300 Meter senkrecht runter. Da fahren die keinen Meter, sondern schieben entnervt aus dem Trail wieder raus. Also sprich, ich muss mir dann schon überlegen, in welchem Umfeld ich welchen Trail auch wie anlege und wen ich dahin locke und was ich verspreche. Natürlich ist der Trail dann einfach, aber wenn das die Umgebung nicht passt und die Sicherheit nicht bietet, dann habe ich auch für die Leute kein Erfolgserlebnis. Also für uns steht im Mittelpunkt dort das Erfolgserlebnis, das ich habe, wenn ich diesen Trail fahre oder das wir auch als Flow bezeichnen. Ja, wir sind dort ja auch mit Didi Schneider und einem anderen Unternehmen sozusagen in einer Dreierkonstellation, einem klassischen Planungsbüro mit Didi Schneider zusammen, der das Thema Flow schon seit Jahren sehr stark propagiert, bergauf wie bergrunter. Und dann von unserer Seite aus mit den Strecken, ich bin da so ein bisschen mehr für diese naturnahe Bauweise nach Möglichkeit, also nicht immer unbedingt gleich mit Belag, dort wo es möglich ist. Und so ergänzt sich das eigentlich ganz gut. Und wie schon gesagt, wir wollen dort auch Einsteigern und auch Leuten, die ja jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie dann Mountainbike fahren, dass sie Mountainbike fahren werden, ein Erlebnis bieten. Also nicht immer nur gedacht für die Leute, die alles schon kennen und schon fahren und suchen, wo habe ich die nächste Herausforderung, sondern die ganze Bewegung, sag ich jetzt mal ein Stück weit, kann ja auch nur wachsen, wenn noch mehr Leute Mountainbike fahren.
Das stimmt.
Thomas, du hast ja,
Ja, genau, nochmal zurück zu der Frage, also das heißt, du achtest schon darauf, dass im Gelände viele Kurven sind, das Gelände genutzt wird. Ich denke da so ein bisschen auch an den Borderline Trail in Freiburg. Da haben sie ja wirklich extra Kanadier eingeflogen, um den bauen zu lassen. Und ich finde, es ist ihnen schon ziemlich gut gelungen. Zum Teil ist er ein bisschen steil vielleicht hier und da. Sieht man immer an den Bremswellen vor den Kurven. Aber
ja, klar.
Genau, so gehst du dann schon auch vor. Also, dass du sagst, hier müssen schon viele Kurven sein, um den Flow halt auch ein bisschen zu erreichen oder ja, zu bekommen.
Ja, Borderline ist natürlich auch wieder ein Trail für, ich sag mal, wirklich für engagierte Schrägstrich Experten, für Einsteiger, also wirkliche Einsteiger ja erstmal unfahrbar so, weil das kennen die nicht. Das sind Wurzeln, ja. Da sind Ecken, da siehst du 2 Meter vorher noch nicht, wie ich in den Graben fahre und hinten wieder rauskomme. Aber klar, das Ding spielt mit dem Gelände. Und das wollen wir natürlich auch in andere Beziehungen, aber weitaus flacher sozusagen. Wir wollen moderat berghoch fahren, dass auch berghoch fahren auf dem Trail Spaß macht. Das ist das, was ich auch damals aus Schottland mitgenommen habe. Berghoch fahren kann auch Spaß machen, ohne E-Bike übrigens dort auch und seinerzeit schon. Und das muss das Ziel sein, dass eben Trail nicht immer nur bergab heißt, ja, sondern auch um den Hang rum, rauf und runter, natürlich auch eine Abfahrt. Dort, wo ich viele Höhe überwinden muss oder Tiefenmeter machen muss, klar, auch entsprechende Kurven, aber alles auch in der Abwechslung. Manchmal lässt das Gelände oder ein zur Verfügung stehender Korridor nicht mehr zu. Da muss ich 10, 12 Kurven hintereinander machen. Woanders fließt es eher mal weitläufig dahin. Das wird ja oft auch durch das Gelände und den zur Verfügung stehenden Raum, den ich habe, definiert.
Ich würde mal gerne ein anderes Thema anreißen. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, wie man so Trails macht und wie das so alles sich dann in der Praxis auch aussehen soll. Aber Thomas, du hast ja die Trail Trophy, das war ja so dein Baby viele Jahre. Und du hast jetzt sozusagen dieses Rennformat, das war ja quasi ein Enduro-Rennen, bei dem auch man relativ niedrigschwellig, das ist heute das Wort des Tages, ne? Niedrigschwellig mitmachen konnte. Das ist jetzt auf Eis gelegt oder abgebrochen? Bin ich da richtig informiert?
Ja, auf Eis gelegt ist es in dem Sinne nicht. Wir haben jetzt nach 12 Jahren gesagt, mit Trail Trophy ist es jetzt mal mal gut für uns. Also 2010 haben wir begonnen in Latsch seinerzeit. Niederschwellig war das in dem Sinne natürlich nicht, weil wer das kennt, Vierer Trail, Einser Trail in Latsch, das ist, weiß Gott, nicht niederschwelliger Trail.
Nein, aber ich meine, aber man muss jetzt nicht irgendwie World Cup Punkte haben, um das fahren zu können, oder?
Nein, das war ja immer als Jedermann-Rennen definiert, damit, ja. Genau, also für die, die eben sowas nicht mehr fahren oder seinerzeit war der Ansatz, ja, die sich jetzt nicht mehr eine Nummer ans Rad machen wollen für Downhill oder so, aber trotzdem sich irgendwie nochmal mit den Kumpels battlen wollen auf dem Trail, genau. Das war so der Ansatz, genau.
Niedrigschwellig ist es nicht, ich bin selbst schon ein paar der Strecken gefahren, also die Schwellen da drin sind eher hoch, genau. Auch in Lauders, aber ja, aber das hat jetzt aufgehört und ihr habt gesagt, jetzt ist Schluss, warum? Was waren die Gründe dafür?
Ja, da kam viel zusammen. Jetzt könnte man es, wenn man es sich leicht macht, auf Corona schieben. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir hatten ja sogar dieses Jahr in der Saison 4 ausgebuchte Rennen, von denen natürlich am Ende auch 20% nicht gekommen sind. Also diese sogenannten No-Shows, wie es in der Szene gerne heißt, die haben dann auch schon zugenommen, was ein bisschen blöd ist für die, die eigentlich dann gerne Platz gehabt hätten und nicht konnten, weil wir einfach nicht uferlos viele nehmen können. Und dann am Ende hätten doch wieder fahren können, wenn man gewusst hätte, wie viel da nicht kommen. Das ist für alle dann etwas unbefriedigend, ist aber auch nur ein Seitenaspekt. Da kommen verschiedenste Dinge zusammen. Das ist der Aufwand an Genehmigungen, speziell dann in Deutschland, auch abseits jetzt von legalen Tracks, auf denen wir fahren, also in St. Andreasberg auf den Strecken des Bikeparks oder dieses Jahr waren wir jetzt nicht im Rabenberg, aber in den Jahren davor auf den legalen Strecken zu fahren. Ab Gaiskopf hatten wir in Bischofsmais die schöne Situation, dass es dort möglich war, mit Zustimmung des Eigentümers 2-3 neue Strecken anzulegen, aber das ist dann eher die Ausnahme. Und gleichzeitig braucht man diese frischen Strecken ja auch, um so ein bisschen Abwechslung zu bieten. Ja, dann kamen unterschiedlich engagierte Tourismusregionen hinzu. In der einen haut man sich richtig rein, engagiert und unterstützt uns. In der anderen kommst du hin und siehst die ganze Woche von keinem im Tourismus irgendetwas und bist da so mehr oder weniger unabhängig in der Aktion, das Ganze durchzuführen, bis zu dem Punkt, dass uns Streckenposten zugesagt wurden oder sich auch angemeldet haben, wenn wir sie selbst gesucht haben, dann aber teilweise gar nicht gekommen sind. Da kommen ganz, ganz verschiedene Sachen zusammen.
Aber ist es nicht auch so, dass die Tourismusregionen einerseits, wir hatten es eingangs schon, den Mountainbiker sozusagen als Kunden zwar sehen, aber sich unterschiedlich stark engagiert wird? Also was ich so höre, ist, dass es einerseits Regionen gibt, die sehr engagiert daran gehen und sagen, okay, wir wollen Mountainbiker, das ist auch ein Wirtschaftsfaktor für uns und sind auch bereit, sozusagen die Trail-Infrastruktur mitzunehmen. Andere Regionen sagen eher, wir wollen Mountainbiker, die bei uns essen und Hotelbetten buchen, aber eigentlich sollten die also nicht unbedingt hier im Wald rumfahren, weil die unsere Wanderer verschrecken.
Ich glaube, das mit dem Wanderer verschrecken, das ist, glaube ich, nicht so stark ausgeprägt. Also diejenigen oder die Regionen, in denen wir waren, außer vielleicht einer in der Schweiz, im Oberengadin, wo Mountainbiker, glaube ich, nach wie vor einen schweren Stand haben, ist es allerdings in anderen Regionen wirklich so, dass sie dort schon gern gesehen sind. Natürlich ist es gewünscht, dass der Mountainbiker so lang bleibt, wie es eben geht. Und dass wir natürlich auch mit der Trail-Trophy einen Anlass geliefert haben, dass man 1-2-3 Tage vorher auch schon da war, um mal ein bisschen rumzufahren. Die Strecken konnten ja nie geheim gehalten werden. Das ging ja gar nicht, da wir ja weitgehend auf offiziellen Trails unterwegs waren. Also haben viele das genutzt, auch ein paar Tage länger zu bleiben. Aber es hat natürlich auch der Anteil der Camper zugenommen und derjenigen, die im Van übernachten. Da müssen die Tourismusregionen auch noch ein bisschen umdenken. Also der klassische Camper, der wirklich auf den Campingplatz geht und so weiter, der ist kein Gast zweiter Klasse, der lässt ja auch irgendwo Geld. Mhm. Wo sie natürlich etwas schiefer hingucken ist, wenn, der ein oder andere versucht, nicht nur auf der Strecke zu cheaten, sondern sich auch noch den Campingplatz zu cheaten. Also sprich, sich irgendwo hinzuklemmen, wo er nichts bezahlen muss. Da gibt es schon auch einige, das ist auch ein bisschen mehr geworden und da muss man dann auch ein paar Leuten mal ins Gewissen reden und sagen, da müsst ihr vielleicht die paar Euro auch nochmal in einen Campingplatz oder in einen Stellplatz investieren, nicht euch noch an die 17. Ecke stellen, weil das führt in der einen oder anderen Region tatsächlich dann mal dazu, dass man ja solchen Veranstaltungen gegenüber nicht mehr ganz so aufgeschlossen ist.
Ja, die Entwicklung sehe ich natürlich auch. Auf der anderen Seite dieses Jahr fand ich oder auch letztes Jahr auch völlig nachvollziehbar, wenn man jetzt auch mit dem ganzen Corona-Thema eher interessiert daran ist, in seinem eigenen Camper zu schlafen, als vielleicht in irgendeinem Hotelzimmer. Muss man sich ja erst nochmal an alles irgendwie gewöhnen, ne?
Natürlich, aber ich sagte ja, wenn du dann auf einen offiziellen Stellplatz gehst, wo du ja auch Wasser und Strom hast und eine Toilette haben möchtest, dann ist das ja auch alles okay. Ja. Ich finde nur, sich dann irgendwo, und das hat man ja nicht nur im Alpenraum erlebt, dass sich dann überall hingestellt wird und zugeparkt wird, in Latsch in die Apfelgärten irgendwo mitten reingestellt wird. Das geht einfach nicht. Nee. Da muss auch jeder sich selbst an die Nase fassen. Und das sorgt dann eben dann auch teilweise mal für ein nicht ganz so schönes Bild vom Mountainbiker, der, wie ihr ja sagt, oder wie wir ja selber erleben, dann manchmal sowieso eh schon ein bisschen schief manchmal angeguckt wird.
Ja, ich denke auch, also da würde ich auch nochmal gerne so einen Appell hier an der Stelle loswerden an die Mountainbiker. Also ich finde auch klar, die Hoteliers und die Touristiker, klar, denen geht es in der Regel nicht schlecht, aber sie sind natürlich die letzten 2 Jahre schon ein bisschen gebeutelt worden durch die Krise. Und klar, wenn ich jetzt unterwegs bin, dann kaufe ich mir halt hier und da mal einen Kaffee oder gehe mal vernünftig essen und versuche jetzt nicht so. Klar, man muss sich's auch leisten können, aber man darf jetzt auch nicht das ganze Geld für ein Mountainbike sparen und gibt dann einmal alle 5 Jahre 10.000 Euro aus und kann sich dann keinen Restaurantbesuch mehr leisten. Das ist irgendwie auch nicht ganz so. Aber es ist schon ganz sinnvoll, finde ich, wenn wir uns da als Mountainbiker dann auch ein bisschen quasi an die Regeln halten und auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Dadurch erlangen wir natürlich auch ein Stück weit eine wirtschaftliche Power und geraten da auch vielleicht mehr ins Interesse der Region.
Ja, man muss halt anscheinend, also ist für mich auch neu, der Gedanke so, das jetzt zu sehen, dass man sagt, okay, man muss auch mit wertschätzen, dass die Region eben auch so ein solches Rennen zum Beispiel möglich macht. Ne? Und dass das nicht einfach da ist und wir gehen hin und nehmen alles umsonst mit und dann verziehen wir uns wieder.
Genau, bringen das Brot von zu Hause vom Aldi mit und den Kaffee und kochen es auf dem illegalen Stellplatz und hauen dann wieder ab und lassen den Müll da. Nee, so ist jetzt überspitzt gesagt, das machen die wenigsten auch, gehe ich von aus, aber nur mal ganz krass überspitzt so gesprochen.
Und als Ergänzung kurz dazu, nicht jede Region hat ja auch die Möglichkeit, Trail-Instandhaltung und Pflege zu refinanzieren, sprich wie in einem Bikepark über ein Liftticket, sondern gerade in Regionen wie in Latsch in Südtirol, wo es zwar geschattelt wird, auch nicht ganz unkritisch teilweise, aber wo keine Lifteinnahmen im großen Umfang reinkommen, müssen aber die Trails trotzdem irgendwie gepflegt und instand gehalten werden. Oder auch in Deutschland in dem einen oder anderen Bereich, wenn ich keine Einnahmen erzielen kann direkt am Trail, ne, dann muss es halt irgendwo indirekt passieren oder sollte es indirekt passieren. Ne? Und die als Biker, Mountainbiker muss ich ja ein Interesse daran haben, dass die Trail-Infrastruktur dann auch bleibt.
Da habe ich mal eine Frage. Wir gucken mal kurz nach Italien. Du ahnst, worum es geht. Finale Ligure. Da steht kein einziger Lift. Klar, da gibt es Shuttle-Unternehmen, aber das ist ja, ne, ich sage jetzt mal einfach Mountainbike-Mekka in erreichbarer Nähe. Da gibt es ja auch richtig Trailpflege. Wie wird das denn da finanziert?
Da bin ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, so tief im Thema, weil ich es zu meiner Schande gestehen muss. Ich habe es aufgrund der ganzen Arbeit nicht geschafft, bisher nach Finale zu kommen.
Nein.
Ja, eben. Es gibt ein paar, da verkenne ich wahrscheinlich 20, 30 Destinationen in den Alpen. Ja. Und im Val Müstair ist wahrscheinlich auch noch nicht jeder gefahren und kennt die Trails rechts und links. Aber dafür war ich nicht in Finale. Deswegen kann ich, wie Sie es finanzieren, ich glaube viel mit Locals, die sich da reinhängen, aber
Ich habe da wirklich schon alte Männer, also wirklich Mitte 60 oder so, mit einem T-Shirt Trailbuilder gesehen oder Trailcare oder irgendwie sowas, die dann da auch wirklich oben im Gelände stehen und die Trails absperren, zum Teil shapen und pflegen quasi. Aber ich glaube, vielleicht ist auch Finale Ligure einfach so ein absoluter Elfenbeinturm hier in der Umgebung, dass wenn man über die Straßen läuft, steht da Dick Bike Hotel dran. Wahrscheinlich ist das einfach schon so gewachsen und so tradiert, dass da auch die Region erkannt hat, dass da einfach richtig Geld dran hängt, ne?
Also ich war jetzt lange auch nicht in Finale Ligure, kennst du aber von früher oder vielleicht von den Anfangszeiten noch so ein bisschen. Und da hieß es immer, dass sich die Locals, wie du sagst, Thomas, da stark engagieren. Und da gehört aber auch in Italien La Familia, gehört auch der Opa mit dazu, der dann vielleicht Rentner ist und Zeit dafür hat, weil das schon mittlerweile ein wirtschaftlicher Faktor für die Region geworden ist, ne? Und auch für die Shuttle-Unternehmen oder halt auch für die Hotels. Also wenn man jetzt nochmal in Finale gewesen ist oder auch nochmal von Leuten hört, die da waren, es wimmelt da von Bikern und es ist für die echt eine lukrative Einnahmequelle. Hm.
Thomas, was würdest du denn sagen, was sind denn so die Haupthürden, wenn man in Deutschland versucht, Trails zu legalisieren? Ist das das typische deutsche Bürokratiemonster, was irgendwie bei allem, was man tun will, einem über die Schulter guckt? Oder gibt es da andere Probleme noch?
Ja, das Hauptproblem ist, glaube ich, dass es sich einfach in so einer gewissen rechtlichen Grauzone immer noch bewegt und an Waldgesetzen aufgehängt sind, die aber zu Zeiten geschrieben wurden, als das Mountainbiken eigentlich gerade in den absoluten Anfängen war. Ja, also vor 20 oder 30 Jahren, also vor 30 Jahren war Mountainbiken in den behördlichen Wahrnehmungen wahrscheinlich gar nicht existent und selbst vor 20, naja, ging so, würde ich sagen. Ne, aber wenn man jetzt guckt in die neuen Bundesländer, dort wurden die Waldgesetze kurz nach der Wende alle neu geschrieben. Das heißt, wir sprechen über Anfang der 90er Jahre. Da muss man dann mal gucken, wo waren wir denn da? 91, 92, 93 im Mountainbiken. Also da hatte ich auch gerade erst so die ersten 2, 3 Jahre auf dem Bike hinter mir.
Ja,
Starbike habe ich angefangen.
Ach so, Starbike.
Okay, ja. Ne? Federgabel kam später. Vor dem ersten Trip zum Gardasee, 60 Millimeter.
Noch schnell eingekauft.
Genau, das nur nebenbei. Und nein, aber es ist wirklich, das Thema ist einfach auf einem Stand, wie ich auch gerne nochmal das Fußballbeispiel bringe, auch wenn man liest, wie die normale Presse über Mountainbiken schreibt, so nach dem Motto, die Ritter in ihren fliegenden Kisten und die Pedalritter werden dann die Mountainbiker bezeichnet. Da möchte ich nicht wissen, also da wären wir sind wir jetzt noch teilweise in der öffentlichen Wahrnehmung auf dem gleichen Niveau wie, ich sag jetzt mal, Fußball in den Mitte der 70er Jahre zu Zeiten von Uwe Seeler und Gerd Müller, falls einem das noch was sagt, von denen wir jetzt zuhören, ja. Also so, da befinden wir uns, glaube ich, immer noch teilweise in der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, ja, eigentlich gibt's das nicht und das ist ja immer noch irgendwie ein Trend. Und das Wort Trend heißt für mich ja auch immer, ein Trend kommt und der verschwindet wieder. Nur, die haben nicht begriffen, das wird nicht mehr verschwinden. Das wird wie Skifahren nicht verschwinden, wobei Skifahren wahrscheinlich noch eher verschwindet aufgrund des Klimawandels oder weniger wird das Mountainbiken eher wachsen. Also Fahrradfahren wächst ja an überall. Ja, es entstehen auch neue Sachen wie Gravel. Ja, nur mal als Sidestep, aber Mountainbiken wächst. So, und deswegen können sie sich damit irgendwie, das passt nicht in das Schema. Und deswegen muss man sich immer erstmal komplett von Neuem damit befassen. Und dann hat man mit Naturschutz zu tun und muss auch da wieder diese Muster aufbrechen, dass das ja per se schädlich ist. Und dann muss es das, was ihr auch schon thematisiert habt, ja, jeder Mountainbiker, der in den Wald fährt, der verschreckt erstmal das Wild. Nein, wir lernen jetzt langsam, das Wild gewöhnt sich ja an, wenn der Mountainbiker oder auch der Fußgänger immer auf den gleichen Wegen unterwegs ist. Ja, da ist der Geocacher quer durch den Wald vielleicht schlimmer als der Mountainbiker. Ja,
genau.
Sowas muss sich erstmal verbreiten, so eine Erkenntnis.
Ja, klar. Also wir haben ja auch schon einen interessanten Podcast, kleiner Sidekick von meiner Seite mit dem Professor Dr. Schrammel von der
den wollte ich auch gerade
nennen. Jetzt musst du mir helfen, Christian. Ja. Welche Universität in Freiburg für Forstwirtschaft, ne?
Forstwissenschaften. Der Podcast heißt Die Gesetze des Waldes. Der ist schon ein bisschen länger her, wenn ihr den euch auch anhören wollt. Da ist, wie gesagt, da haben wir mit einem ich glaube, Professor für Forstwissenschaften und freizeitliche Nutzung des Waldes. So irgendwie großes Satzkonstrukt. Ich kriege es jetzt nicht mehr aus dem Kopf auf die Reihe. Aber gerne da auch reinhören. ist immer noch aktuell, ja.
Absolut. Und der beleuchtet das Thema ja auch oder nimmt da mehrere Perspektiven ein. Und das finde ich ganz interessant, auch was den Waldbesitzer angeht und was die Forstarbeiter angeht und den Naturschützer und so weiter. Und er spekuliert halt schon so ein bisschen in Richtung, wir brauchen da so eine Art Kurtaxe für den Wald, so dass man dann auch vielleicht solche Trailparks finanziert kriegt über das und aber auch die Naherholung in den Ballungsgebieten, die du angesprochen hast. Jetzt würde ich noch kurz eine Frage dazu weiterstellen. Ja, wie kriegen wir denn mehr und bessere Trails nach Deutschland? Weil Italien ist weit weg, da fahren wir nur in Urlaub hin. Whistler ist auch zu weit weg. Und jetzt ist die eine Sache, man geht halt über die Geschichte wie Fußball, was ja auch viel, sage ich mal, mit Jugendarbeit und so weiter zu tun hat. Wie kriegt man die Kids von der Straße? Oder halt auch Tourismus. Also das sind so für mich so die zwei Säulen, so ein bisschen, wo ich sehe, wo wir ansetzen können. Oder wie siehst du das, Thomas?
Ja, also Tourismus ist natürlich dann vor Ort immer entscheidend. Wer sind die Akteure? Haben die eine Affinität zum Thema Mountainbiken und sehen sie das als Markt oder als Wertschöpfungsfaktor für ihre Region? Das ist das eine. Da sind manche Touristiker schon relativ weit, weil sie auch immer gucken, wie können wir unsere Wertschöpfung halten, wie können wir neue Gästeschichten erschließen und so weiter und so fort. Etwas schwieriger ist es vielleicht sogar manchmal wirklich in diesem städtischen Ballungsraumumfeld oder dort, wo der Tourismus nicht so die Rolle spielt und wo dann gefragt wird, ja, können wir nicht hier Trails anlegen, können wir nicht ein Angebot schaffen für die örtlichen Mountainbiker, die eben, wie wir wissen, ja weitgehend unorganisiert sind. Und da muss man dann halt einfach auch sagen, da müssen sich Mountainbiker einfach zusammenschließen und im Zweifelsfall sogar in eine klassische Vereinsstruktur oder etwas Ähnliches gehen, weil anders hätte das in Freiburg wahrscheinlich nicht funktioniert oder auch Geländefahrrad Aachen, ja, die ja vierstellige Mitgliederzahlen haben in ihren Vereinen und die Stadt oder eine Behörde oder wer auch immer, die brauchen feste Ansprechpartner und das funktioniert nicht mit losen Strukturen, sondern das ist halt so bei uns in Deutschland, da braucht man irgendwas dahinter. Das ist dann leider in solchen Fällen manchmal ein Verein oder zumindest eine Interessenvereinigung. Oder in Stuttgart ist es ja jetzt auch passiert. Mhm. Der Verein ist ja auch noch relativ jung und hat, glaube ich, in kurzer Zeit relativ viele Mitglieder gewonnen. Ja. Und dann kann man nur versuchen, etwas zu erreichen. Man kann sich natürlich nicht hinstellen und sagen, ja, liebe Mitglieder, wir werden in 5 Jahren hier ein super Trail Center haben. Das hat man gar nicht in der Hand. Aber man kann es zumindest versuchen und man kann versuchen, über wirklich Masse in dem Fall deutlich machen, dass man eine gewisse Größe hat. Denn auch da wieder Fußball. Es gibt inzwischen mehr aktive Mountainbiker und das sind die Aktiven als die, die aktiv Fußball spielen. Ne? Mhm. Das muss man auch wissen. Also die wirklich in Vereinen dann auch den Sport ausüben. Und dann muss man sich einfach mal angucken, was da geschaffen wurde und was für Mountainbiker geschaffen wurde. Natürlich ist da eine längere Historie dahinter und da stehen wir beim Mountainbiken erst noch ganz am Anfang, was das angeht, was die Infrastruktur betrifft.
Finde ich, ist irgendwie auch ein wichtiger Punkt, dass wir uns so ein bisschen ins Gedächtnis rufen müssen, dass wir anscheinend in Deutschland da immer noch echt am Anfang stehen. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie so einen Link im Kopf, wenn ich irgendwie höre, wir müssen die Kinder von der Straße runterkriegen, / Playstation, es ist ja heute wahrscheinlich eher so unter Corona-Bedingungen. Es ist die ganze Zeit eigentlich illegal, aber irgendwie auch so ein bisschen geduldet. Man darf ein Mountainbike haben, aber man darf damit nicht fahren. Das ist so ein bisschen wie Cannabis, ne? Also Besitz ist erlaubt, aber Konsum nicht. Es ist eigentlich eh da, aber eigentlich darf man es nicht. Und da kommt ja gerade auch so ein bisschen Bewegung rein. Durch die neue Bundesregierung wird es wahrscheinlich kommen. Thomas, siehst du da auch Chancen in einer rot-grünen, ja, mit Gelb auch Regierung, dass sich da vielleicht auch was in diese Richtung verändert?
Ich würde es mir wünschen. Ich weiß nicht, ob die es bis ins Kleinste so auf dem Schirm haben, aber es ist ja eine gesamtgesellschaftliche Frage, jetzt durch Corona vielleicht noch mal ein bisschen potenziert, gerade mit Blick auf die Jugend. Ne? Wir wollen alle, dass sich die Kinder, die Jugend besser und mehr bewegt. Ne? Wir müssen nicht gleich immer gleich Adipositas anfügen, aber viele haben halt doch ein bisschen zu viel Gewicht auf den Rippen. Viele können gar nicht mehr schwimmen oder eben Fahrrad fahren. Und da frage ich mich, warum das nicht einfach mitgedacht werden kann, dass zumindest vielleicht nicht bei jedem, aber jedem zweiten Spielplatz ein Pumptrack dazugehört. Erstens ist er viel weniger pflegeintensiv als irgendwelche Spielgeräte, die dauernd gewartet werden müssen. Ja, haftungstechnisch relevanter als eine Wippe, eine Rutsche oder irgendwas ist es auch nicht, weil da kann ich auch auf die Schnauze fliegen, salopp gesagt. Ja, ist doch so.
Viel schlimmer wahrscheinlich.
Eben viel schlimmer. Ja, und ein Pumptrack, da können alle Spaß haben, bei asphaltiert sogar mit einem Longboard oder was auch immer oder mit Rollern. Ja, ja, genau. Warum gehört das noch nicht dazu? Das kommt auch erst so ganz langsam. Das ist bei dem einen oder anderen, vor 5 oder 10 Jahren hatten wir ja fast noch gar keine. Also das wird ein bisschen mehr. Und da muss man einfach gucken, dass das gesamtgesellschaftlich akzeptierter wird, aber eben nicht wieder nur im Ghetto. Sprich, da habt ihr doch einen Pumptrack und da habt ihr doch vorne eine Sprunglein. Das reicht doch jetzt. Sondern nein, wir wollen uns auch in der Natur und in der Fläche bewegen. Und deswegen braucht es auch dann in den Ballungsräumen legale Trailnetze.
Du hattest jetzt schon auch gesagt, dass du die Trails versuchst auch immer relativ naturnah oder natürlich zu halten. Also jetzt nicht jeden Wurzelteppich sofort mit zu begradigen und so weiter, sondern dass der Untergrund überwiegend natürlich oder dass du versuchst, es überwiegend natürlich zu machen, ist absolut auch genau mein Ding. Ich mag angelegte Trails, ehrlich gesagt, persönlich, wenn ich das sagen darf, eigentlich überhaupt nicht so gerne, weil ich irgendwie immer eher das Gefühl haben will, ich bin in der Natur und nicht auf einer gebauten Strecke. Aber klar, wo sind denn da eigentlich die Stolpersteine, die das legalisieren oder die Zulassung einer Strecke erschweren oder erleichtern? Also Schwierigkeitsgrad, Unfallgefahr etc. Ist das für dich auch ein Punkt oder kannst du quasi vorne ein Schild dranhängen und sagen, Benutzung auf eigene Gefahr, wenn du den Genick brichst, ist dein Problem?
Ja gut, ich muss mir schon darüber im Klaren sein, was für ein Trail, in welcher Schwierigkeit wird da jetzt angeboten. Also was mit so Do-or-Die-Elemente würde ich jetzt da jetzt nicht reinplanen. Ich glaube, die sind auch selbst in den normalen Parks inzwischen ein bisschen auf dem Rückmarsch, weil es soll dort dann im Zweifelsfall Elemente eingebaut werden, die es zulassen, wenn ich den Drop nicht schaffe. In einigen Fällen zumindest, dann habe ich zumindest eine Möglichkeit, mich irgendwie noch runterfallen zu lassen oder abzurollen oder wie auch immer. Ja, das war früher auch anders. Auf einem, ich sag jetzt mal, normalen Trail oder auf klassischen Trails sehe ich diese Elemente auch eher in moderater Form. Das gehört für mich jetzt eher in Richtung Bikepark und Trailpark ist für mich einfach auch eine Stufe unter dem Bikepark. Natürlich soll es da was zum Spielen geben, Wellen und Ähnliches und Kicker und so weiter, aber auch so, dass das eben alles fahrbar ist und die Könner ziehen dann halt ab und diejenigen, die das nicht können, die rollen halt dann drüber. Und ja, was den Belag angeht oder Ähnliches, dasselbe hängt das auch alles zusammen damit, das ist natürlich möglichst dauerhaft und nicht so pflegeintensiv sein soll. Und je steiler etwas ist, desto pflegeintensiver wird es, weil zwangsläufig dort wird mehr gebremst. Also da ist sehr viel ein Zusammenspiel zwischen Streckenführung, zwischen Steilheit, Gefälle, Untergrund natürlich auch. Und man weiß natürlich auch nicht immer, wenn man eine Fläche beplant und auch dann gebaut wird, wie verhält sich der Boden darunter wirklich? Denn der eine Boden wird wirklich super fest und da hat man nicht mehr viel Aufwand und bei dem anderen, ja, da ist irgendwie ein Steinanteil drin oder keine Ahnung was, jetzt als Beispiel und es wird einfach nicht fest und man muss immer wieder nacharbeiten oder man muss dann eben auch gewisse Kurven, damit sie überhaupt zum Halten kommen, dann eben auch mit Zusatzmaterial festmachen, befestigen.
Der Brechsand. Den sprichst du an, oder?
Ja,
der gefürchtete
Brechsand, wobei ich da mich immer frage, ob alle Leute, die dann über Brechsand schimpfen, wirklich wissen, was das genau ist.
Was ist das denn? Also ich kenne Sand, aber Brechsand ist das,
hat
das was
den Namen so fest... Daher, dass man dann brechen muss, wenn man den sieht. Ja,
sind das diese Körner, die so kalkartig aussehen und sich so fest zusammendrücken, oder...
Jetzt will ich den Trailbauern da nicht vorgreifen. Also auch Brechsand ist nicht gleich Brechsand. Wenn ich in Steinbruch 1 gehe und in Steinbruch 2 und 3, kriege ich wahrscheinlich dreimal einen unterschiedlichen Brechsand. Es gibt einfach gewisse Körnungen, ich sag jetzt mal ganz grob, von 0 bis 45 in Millimetern ausgedrückt. Also 45 sind dann die dicken Steinklopper, ein Grobschlag oder so, den ich vielleicht beim Straßenbau irgendwo unten reinsetze. Und dann kommen noch drei Schichten obendrauf. Ne? Ich weiß beispielsweise, dass jetzt im Sauerland oder sowas dann oft aus einem Steinbruch mit einem Material gearbeitet wird. Das wird eben bei Didi Schneider, um ihn nochmal zu nennen, eingesetzt, jetzt in Willingen oder auch woanders. Ein sogenanntes 08er, das Material, das heißt, es geht von 0 bis 8. Ja. Ja, und da weiß man aufgrund des Kalkanteils und so weiter und ein bisschen Lehmanteil ist da drin, das wird super fest. Das funktioniert super. Woanders ist aber vielleicht ein 08er oder selbst 05er Material, dann aber so, dass es irgendwie nicht bindet oder mit der Schicht darunter keine gute Verbindung eingeht, was natürlich dann bei entsprechender Trockenheit wegspült oder aber auch gerne genommen. Trail ist frisch gebaut, sollte erstmal 3 Wochen liegen, aber die meisten sind ja unruhig. Manche akzeptieren auch keine Absperrung und fahren dann einfach schon mal durch. Ja, und dann konnte der Trail sich nie richtig setzen. Ja, dann habe ich gleich das erste Problem schon an sich. Also ich sage immer, das Beste ist, so ein Trail wird im November fertiggestellt und liegt erstmal 3 Monate über den Winter, am besten noch mit Schnee drauf. Dann kann er sich schön setzen und dann sehe im Frühjahr vieles schon mal ganz gut. Ne? Aber
das ist eine schöne Stelle, um für mich einzuhaken. Ich meine, wir machen demnächst noch einen Podcast, da geht es um Etikette auf dem Trail. Was sollte man tun, was sollte man nicht tun? Kicker über die Oma, die da spazieren geht, ist schon mal böse. Aber was würdest du denn als Trailbauer sagen? Was sind denn die No-Gos oder die Do's and Don'ts auf dem Trail, wenn man das so, kannst du das kurz zusammenfassen oder geht's dann sehr ins Detail?
Nö, man kann es auch auf einen Punkt auch ein Stück weit reduzieren. Den habe ich damals bei Manfred Stromberg schon gelernt. Nach dem Motto, ein guter Fahrer, der hinterlässt keine Bremsspur oder sowas. Also dieses klassische Brapen, was viele ganz cool finden, ist für einen Trailbauer und Trailpfleger die Hölle. Das muss man einfach mal so sagen. Auch wenn es in Videos cool rüberkommt, auch so durch frischen Wald hin und her und her und hin. Wenn das ein Waldeigentümer sieht, wenn das ein Förster sieht, wenn das ein Naturschützer sieht, die raufen sich die Haare und manchmal, muss ich gestehen, auch nicht zu Unrecht. Also wir müssen unseren eigenen Fahrstil auch ein bisschen vielleicht mal hinterfragen. Und so cool das wirken mag, ich sag mal so, bis auf, klar, manchmal was anrutschen hilft, ja. Früher beim Skifahren gab es die Technik auch, mit dem Carving ist das jetzt passé, ne? Angerutschte Schwünge. Aber ja, beim Biken, klar, das hat sich so ein bisschen festgesetzt bei dem einen oder anderen, aber je weniger ich bremse und blockierend fahre auf einem Untergrund, egal wie fest der jetzt ist, ob auf einer belegten Strecke oder auf einem Naturtrail, je weniger ich Abrieb verursache, desto besser ist das für die Strecke.
Deswegen
meistens ist man ja auch schneller, ne?
Je nachdem.
Oftmals ist man schneller, vielleicht nicht immer, oder diejenigen, die nicht so fahren, meinen, dass sie anders halt schneller sind. Ja, müsste man messen. Könnte ja mal was machen. Ein Vergleichstest.
Genau. Ja, ich meine, der Winter steht ja bevor und da war als ich mal in Finale war, zum Urlaub, da war dann auch ein Tag Regen und da haben sie uns wirklich an dem Tag nicht geschuttelt, weil die Shuttle-Unternehmen da quasi sagen, wir lassen da niemanden auf die Strecken, weil die Trails unter dem Regen oder unter dem Befahren beim Regen extrem leiden. Und ich meine, ich kenne das hier herum um Stuttgart, gibt es auch viele Trails, die sind auch sehr anfällig bei Regen. Und da muss ich wirklich auch sagen, wieder Appell, Zeigefinger hoch. Ja. Vielleicht auch mal überlegen, ob man bei jedem Sauwetter raus muss und die Trails kaputt fahren. Das ist viel Arbeit für die Trailbilder nachher wieder und ist auch, wenn der Förster da vorbeigeht oder wer auch immer, einer von der Stadt oder von der Verwaltung, sieht immer echt unschön aus, wenn da wirklich so halbe Meter tiefe Rinnen im Trail drin sind.
Lustige Anekdote, weil ich war nämlich mal mit Kendall im Februar im Presscamp Finale. Das war mein erstes Mal und ich bin dann hoch nach Melonio gefahren. Da wurde man natürlich nicht geschattelt, aber ich shuttle ja sowieso nicht. Ich mag es einfach nicht. Und ich glaube, wenn dann ein einsames Mandarin da runterfährt und dann auch keine Bremsspur hinterlässt, dann ist es okay. Aber natürlich, klar, wenn wir jetzt hier auf eine Großstadt gucken, die eine Trail-Anlage hat, wie meinetwegen Stuttgart, wenn dann da pro Tag 50 Leute runterfahren im Winter mit Matsche, dann ist das Ding natürlich hinüber.
Ja. Die Strecken geben es einfach zum Teil nicht her. Und das ist natürlich der Grund, Thomas, wie du sagst, dass ihr da hingeht und diesen Brechsand verbaut. Ich bin persönlich auch kein großer Fan davon. Finde auch in manchen Alpenregionen, da ist dann eher der 0 bis 45er verbaut, also mit so riesigen
Kieseln. Was bist du heute gefahren? Ach, 45er.
Oh, 45er, cool. Genau. Ja. Und wie ist der so Sturzverhalten? Also ja, ganzer Unterarm aufgeschürft. Mhm. Das ist immer das Blöde. Und die sind im Nassen sind die wirklich gut griffig, sind die fast besser fahrbar als im Trockenen. Sobald es trocken ist und du obendrauf immer so diese schöne kleine Staubschicht noch hast, dann hast du das Gefühl, du rutschst in jeder Kurve irgendwie weg. Also mein Ding ist es nicht. Ich mag auch lieber guten Erdboden, wo der Reifen greift.
Ja, den hast du leider nur nicht überall und speziell im Alpenraum ist dann nach einer kurzen Humus- oder Erdschicht ist da drunter nur noch Fels und Stein. Da oder kannst Wurzeln. Auch kein oder Wurzeln. Ja. Gut, Wurzeln in Maßen sind ja auch lustig und gehören dazu. Aber irgendwann wird ein Wurzeltrail auch zum Wurzelmassaker unter Umständen und dann hast du 300 Meter Wurzeln am Stück schräg hängend. Da fährt bei Nässe auch nur noch eine begrenzte Anzahl von runter. Und ist für den Boden am Ende des Tages auch nicht wirklich gut, mal abgesehen davon, wenn dann da noch intakte Bäume stehen, das auch für die Bäume dann auf Dauer auch nicht besonders gut ist. Also da kommen ja dann verschiedene Faktoren wieder zusammen. Also klar, man kann immer sagen oder man sollte schon gucken, gerade wieder auch im Mittelgebirge, wo ich schon auch eher mal Erdboden habe mit vielleicht Steinen und so weiter durchsetzt, also kleineren. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit Naturboden zu bauen, auch gut zu bauen, auch nachhaltig zu bauen, dann sollte man das erstmal tun. Dann muss man nicht jeden Meter belegen. Es hängt ja auch immer davon ab, wie ich die Strecke ausrichte, für wen. Bei leichteren oder ganz leichten Strecken werde ich ohne Material vermutlich nicht auskommen. Bei anspruchsvolleren Strecken sollte es dann oder kann ich es dann auch entsprechend reduzieren.
Ja. Ich möchte noch mal eine Doppelfrage an den Thomas stellen. Und zwar so ein bisschen meine private Betrachtung ist so ein bisschen, ich bin oft in Italien Mountainbike gefahren und da ist es so, dass man das Gefühl hat, so zwischen Wanderern und, sag ich mal, dem allgemeinen Volk, dem man begegnet und einem selbst als Mountainbiker, egal ob man jetzt im Gelände oder bergauf auf der Straße unterwegs ist, das ist ein sehr wohlwollender Umgang. Man wird immer freundlich gegrüßt, man wird oft sogar angefeuert, auch wenn man ganz unspektakulär alleine irgendwie auf Asphalt mit seinem Mountainbike hochstrampelt, um den Trail runterzufahren. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist halt, klar, Italien ist eine Radsportnation, die sind alle radverrückt im positiven Sinne. Deutschland ist eher eine Fußball- und Autofahrnation. Siehst du das ähnlich, beziehungsweise glaubst du, dass durch die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Mobilitätswende, wir wollen sie alle oder die Politik will sie oder so ein bisschen und wir wissen, sie muss kommen, aber auf jeden Fall, was wir sehen, ist ja, dass Menschen mehr Rad fahren, auch einfach durchs E-Bike und Commuting, was erleichtert wird mit Elektroantrieben. Glaubst du, dass das auch einen positiven Aspekt oder positiv abfärbt auf das Mountainbike-Thema? Weil ich meine, viele Leute kaufen sich ja auch ein E-MTB oder E-Mountainbike und fahren so ein bisschen SUV-mäßig damit auf der Straße rum. Glaubst du, dass uns das hilft, unserer Community?
Ich würde mir wünschen, dass uns das hilft. Also jeder, der mehr Fahrrad fährt, ist ja erstmal gut, sei es jetzt mit Motor oder ohne. Und ja, gerade auch so ein Stichwort SUV, also beim Fahrrad, Das ist für mich der erste Ansatz, dann auch vielleicht mit dem Fahrrad ein bisschen mehr, also sprich mal unbefestigte Wege zu fahren und vielleicht dann doch irgendwann mal den ersten Trail zu versuchen. Ne? Also sprich auch da wieder die Basis an Mountainbikern zu verbreitern. Und viele von denen, die da im klassischen Fahrradbereich unterwegs sind, die wissen ja gar nicht, dass es diese Mountainbike-Szene und diese Diskussion um Trails und hin und her gibt. Ne? Also ja, ich würde mir schon wünschen, dass wir da ein Stück weit dazu kommen. Aber auch da landen wir vielleicht am Ende wieder bei dem Punkt, dass es dann auch ja nur hilft, wenn es entsprechend mehr werden, wenn das ganze Thema Fahrrad einen anderen Stellenwert bekommt. Bis hin eben zur Sparte Mountainbike.
Jetzt träumen wir ganz kurz. Wo siehst du sozusagen, sagen wir mal, in 20 Jahren, in einer Idealvorstellung, wenn sich das jetzt gut entwickelt, wie sieht dann Deutschland in puncto Trails aus?
Dass wir deutlich mehr legale Trailnetze haben, um die Ballungsräume sowieso, dass es in den Städten und Kommunen üblich wird, bei der Gestaltung von, ich nenne das jetzt mal Infrastruktur, Outdoor-Infrastruktur, Mountainbike-Angebote mitzudenken. Sei es Trailnetze, sei es den Pumptrack beim Spielplatz, dass das einfach mitgedacht wird. Dass es genauso mitgedacht wird wie Schwimmbäder beispielsweise. Ne?
Und der Schlüssel dazu, würdest du sagen, ist tatsächlich ein Stück weit auch das sich organisieren in Vereinen.
Das kann ein Baustein sein, aber es muss natürlich auch durch Lobbyismus nochmal an ganz anderer Stelle passieren, dass das einfach auch in den Verfahren entsprechend berücksichtigt wird, dass man nicht beim Naturschutz erstmal von ganz von unten anfangen muss und darlegen, nein, dass das nicht nur schädlich ist und dass hier dieses und jenes aufgescheucht wird und so weiter und so fort, denn das ist ja auch kurzer Sidestep noch, wenn der gestattet ist, das ist ja auch so ein Widerspruch in sich, dass Naturschutz auf der einen Seite den Klimawandel oder den Kampf gegen den Klimawandel wird, aber sobald es darum geht, ob irgendeine Wiese ein Windrad zu stellen, der Naturschutz die Ersten sind, die sagen, nee, aber bitte nicht hier.
Ja.
Also das ist ja ein Widerspruch, der auch in der Regierung, wenn man so glauben will, in der künftigen erkannt wird mit beschleunigten Verfahren. Ja, aber diese beschleunigten Verfahren, die wünsche ich mir dann auch für die Installation einer solchen Mountainbike-Infrastruktur. Dass das nicht nur verhindert und behindert wird, sondern auch mal wohlwollend und förderlich betrachtet wird und genauso schnell geht wie vielleicht die Ausweisung vom nächsten Industriegebiet.
Oder der Tesla-Gigafabrik.
Die ja immer noch keine Genehmigung hat.
Genau, und fast fertig.
Genau.
Mit eigenem Bahnhof.
Da muss man dann fast auch, oder was heißt fast, aber da muss man dann tatsächlich sich auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil unser Sport stellt sich ja auch gern so ein bisschen rau und wild und so da. Ne? Also du sagtest es schon, die sprühenden Staubwolken und auf entsprechenden Fotografien von Herstellern, von Magazinen. Das gehört so ein bisschen dazu, weil der Sport ja auch irgendwie aus staubigen Regionen dieser Welt kommt. Aber naja.
Ja, ich meine, wir erfahren das ja am eigenen Leib, Christian, tagtäglich. Wir kriegen zum Beispiel Leserbriefe, in denen die Leser schreiben, ja, wir haben uns irgendwie ein bisschen auseinandergelebt. Ihr seid nur noch am Schreddern und fahrt mit Fullface und Goggle durch die Gegend. Und ja, der ein oder andere, der schon länger beim Mountainbiken dabei ist, der sagt natürlich, gut, du, ich, das ist für mich so ein Hobby wie Wandern gehen. Ich fahre halt gerne Forstwege und bin in der Natur unterwegs. Ne? Ist ja auch eine Facette des Mountainbikens. Auf der anderen Seite, wo du sagst, wie rough oder wie stellt sich der Mountainbike-Sport dar? Ich weiß noch, vor Jahren war ich mal auf der Dirt-Seite, als es sie noch gab, oder vielleicht gibt es sie auch noch aus dem englischsprachigen Raum, und da war Werbung vom britischen Militär. Also es ist natürlich jetzt auch kein Sport, so wie wir den betreiben, mit Knieschonern und gefährlich. Wie gesagt, Whistler, passieren zig Unfälle im Jahr und auch schlimme. Es ist jetzt kein Sport, den man verharmlosen muss. Ne? Also es ist gefährlich, gerade wenn man auf so Trails unterwegs ist. Und ich denke, Thomas, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen. Ich meine, Die Trailparks sind zwar natürlich so angelegt, dass jeder alles abrollen kann, aber der eine zieht dann hier ab und der andere zieht da ab und man feuert sich gegenseitig ein bisschen an und schon ist was passiert. Also das ist so die Frage, ne? Wie will sich der Mountainbike-Sport in Zukunft denn darstellen?
Ja, wobei, wenn wir da kurz einhaken bei dem Thema Verletzungen, also sobald du Sport machst, ist ein Verletzungsrisiko da. Und ich glaube, die Quote beim Handball, Fußball weiß ich jetzt nicht, aber was die drei unfallträchtigsten Sportarten sind, da gehört Mountainbiken meines Wissens nicht dazu, wenn es denn separat erfasst wurde. Vielleicht läuft das auch unter Fahrradfahren, keine Ahnung, ob das erfasst wird, wie viele Unfälle beim Fahrradfahren passieren. Sobald man draußen etwas macht und sich dann auch noch bewegt und mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt und auf etwas unruhigerem Untergrund, dann kann was passieren. Aber ich behaupte immer, die Zahlen habe ich natürlich nie verglichen. Wenn ich sehe, was bei uns bei der Trail Trophy immer passiert ist, dann war das wirklich auf die Menge der Teilnehmer relativ moderat. Ich behaupte, bei jedem Mountainbike-Marathon auf Forstwegen ja übrigens, hast du mehr Verletzte als beim Enduro-Rennen. Weil bei der ersten Schotterkurve links, wo stark abgebogen wird, fahren 10 geradeaus.
Ja.
Ja, also das Risiko fährt natürlich.
Selbst schon erlebt, ja.
Ja, das Risiko fährt ja mit. Da muss man auch ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen und darf das auch nicht hochstilisieren. Also dessen muss man sich bewusst sein. Das darf aber kein Argument sein, das nicht zu machen.
Nee, das stimmt, absolut.
Ja, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, die habe ich jetzt dummerweise vergessen, weil ich jetzt so mich habe mitziehen lassen. Aber das Militär hat auf der Seite dann Werbung gemacht, weil sie sich dachten, oh, Mountainbiker sind Gefahrensucher.
So kam das
bei mir. Wir suchen Leute, genau, die auch Gefahr suchen.
Genau. So ein bisschen dachte ich mir, okay, wenn ihr hier rekrutieren geht, dann wisst ihr genau, was ihr wollt wahrscheinlich. Leute, die sich gerne im Dreck suhlen.
Ja, genau, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Weil eigentlich, also ich mache zum Beispiel alles. Ne? Also ich betrachte das Mountainbiken eigentlich wie Wandern, aber im Hochalpin, weil breite Forstwege will ich auch nicht wandern. Aber das mache ich mit dem Mountainbike. Ich bin auch mit dem Fullface und der Goggle unterwegs. Und ich fahre auch manchmal einfach nur irgendwelche Schotterpisten, um irgendwie so eine kleine Trainings- oder Testrunde zu fahren. Und ich glaube, das würde vielleicht dann auch helfen, wenn sozusagen um diese Lager, du hattest ja gesagt, wir bekommen Leserbriefe, in denen man hört, dass sich die Lager so ein bisschen auseinandergelebt haben, dass man einfach mal was anderes auch ausprobiert. Man muss jetzt nicht sofort im Bikepark irgendwie die schwarze Linie fahren, aber dass man sich da vielleicht auch wieder annähert und feststellt, oh, ein bisschen mehr Federweg zu fahren, macht ja auch Spaß und es ist nicht immer alles nur abschreckend und man muss auch nicht schretten sagen, sondern ich bin den Trail runtergefahren, reicht ja auch. Aber dass man halt nicht in der eigenen Subkultur oder eigenen Kultur sich noch so viele Splittergruppen etablieren, die es einem dann auch wieder schwierig machen, eine gemeinsame Stimme zu formen. Ne?
Ja, und man muss vielleicht auch sehen, dass diejenigen, die mit Fullface und Goggle und Knieschonern auf wirklich schweren Trails unterwegs sind, zwar vielleicht irgendwo in den Medien, wie ihr schon gesagt habt, so ein bisschen das Bild vielleicht etwas nicht dominieren, aber schon einen Großteil des Bildes ausmachen, auch in der Werbung gerne genutzt werden. Und die Werbung will natürlich auch actionreiche Bilder produzieren, aber ich glaube, die Masse derjenigen, auch die Masse derjenigen, die am Ende Trails fährt, die fahren in Summe, lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, also in der Mehrzahl eher die einfachen Trails als unbedingt die schweren Trails wie am Reschenpass oder ähnliches. Natürlich sind die Trails frequentiert, gar keine Frage. Ja, nur ich glaube, da reden wir am Ende über 10-15% oder so einer Gesamtzielgruppe, wenn überhaupt. Und die große breite Masse, die fährt vielleicht nicht mehr so viel Forst- und Schotterweg wie früher, sondern auch Trails, aber doch eher normale, einfache, moderate Trails.
Vielleicht haben wir da als in unserem Redakteursjob da auch ein bisschen verzerrte Sicht manchmal drauf. Das kann gut sein.
Mit Sicherheit. Aber mir geht's da ähnlich wie dir, Christian. Also ich sehe mich auch als vielfältigen Mountainbiker. Also ich muss auch nicht immer die krasse Linie fahren. Im Gegenteil, ich habe da auch eher Respekt vor und will mich nicht verletzen und habe auch mal Spaß auf so einer, jetzt sagen wir mal, wenn wir in Farben sprechen, blauen Line irgendwie und versuche die halt irgendwie vielleicht ein bisschen mit Spaß runter zu donnern. Oder ich finde auch in Larch gerade die Trails, die du angesprochen hast, also Larch ist so ein Revier, ich habe da Respekt vor jedes Mal, wenn ich hinfahre. Also vor manchen Trails, die neuer gebauten sind, ein bisschen moderater, sage ich mal. Aber das sind schon zum Teil echt richtige, garstige Trails dabei, wo du wirklich nicht stürzen möchtest. Und klar,
wenn man es tut, dann bricht man sich das Handgelenk, so wie ich.
Irgendwas, da kann man sich noch Schlimmeres, glaube ich, brechen. Deswegen manchmal wäre es dann auch von Vorteil, wenn alle Mountainbiker mit Fullface fahren würden, ne? Weil man kann ja auch aufs Gesicht fallen. Mhm. Nee, man muss es auch nicht so darstellen, dass man jetzt in Watte gehüllt sein muss, um Mountainbiken zu können. Aber klar, so ein bisschen das Bild des Mountainbikes ist natürlich schon klar. Und wie du sagst, es sind vielleicht so die 10%, die so krass unterwegs sind und die große Masse. Ich meine, schau mal, wie viele Teilnehmer es bei Marathonrennen immerhin noch gibt, ne? Oder immerhin noch, oder also nachvollziehbarerweise ist er natürlich eher so der, sag ich mal, fitnessorientierte Mountainbiker. Und wir versuchen natürlich mit dem Mountainbike-Magazin alles abzudecken, auch E-Biker, aber da tut sich ja eine neue Spaltung auf und es ist so ein bisschen das Problem, der Mensch spaltet, glaube ich, ganz gerne einfach.
Oder er braucht irgendeine Kategorie, irgendein Raster, in das er etwas packen kann.
Genau, er braucht eine Schublade.
Eine Schublade, genau.
Genau, und wir machen die Schublade jetzt zu hier.
Ja?
Okay. Ja, also außer du möchtest noch was sagen.
Nein.
Okay. Passt. Also Thomas, vielen Dank für deine Expertise und dass du die Zeit genommen hast.
Gerne.
Wir haben ein bisschen in die Zukunft geguckt, wir haben uns die Schwierigkeiten angehört, die beim Trailbauen entstehen und drücken uns mal alle gegenseitig die Daumen, dass sich das vereinfacht, vervielfältigt mit den Trails und dass das Verständnis in der Öffentlichkeit auch ein bisschen mehr mit dem korreliert, was wir Mountainbiker sind, nämlich eigentlich nette Jungs, die Spaß haben wollen. Und Frauen natürlich auch, also Mädels. Ne?
Ja, absolut. Genau. Wir wollen einfach draußen unterwegs sein mit dem Fahrrad.
Richtig. Genau. Ja, hoffentlich treffen wir drei uns dann bald mal, Thomas, auf einem der Wegenetze, die du quasi als Trail-Architekt entworfen hast. Das wäre doch mal ein Ziel.
Das wäre ein Ziel, ja. Auf jeden Fall.
Dir auch, Chris, vielen Dank. Und
gerne.
Ja. Wenn ihr den Podcast gerne gehört habt, dann folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Abonniert den Podcast hier direkt auf der Seite. Ihr könnt uns gerne auch Anregungen schreiben oder Kritik, Lob, whatever, was euch durch den Kopf geht. Diese Nachrichten schickt ihr bitte an podcast@mountainbike-magazin.de. Bleibt gesund da draußen, fahrt Trails in schonender Weise und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Tschüss.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.